Einen Austausch machen und falls ihr laut genug sprecht, dann könnt ihr gleich vom Platz aus eure Ergebnisse vorstellen. Wenn ihr eher eine leise Stimme habt, dann kommt nach vorne und dann sagt uns, was ihr herausbekommen habt. Also Arbeitsauftrag war ja, sucht da mal alles heraus, was über Familie, Sexualität, Partnerschaft, Partnerwahl, Ehe und so weiter geht. Manche Sachen waren ja auch wichtig zu sehen, was steht eben nicht da und da, wozu soll das Ganze dienen? Dass wir sensibilisiert werden, was wollen uns bewusst den Medien, und hier haben wir ja sogar ein seriöses Medium genommen. Was wollen uns also seriöse Medien als Bild vermitteln, wie wir da so denken sollen oder wie sie meinen, dass die Gesellschaft so tickt? Und wenn wir das bewusst wahrgenommen haben, dann können wir in der nächsten Phase die Frage stellen, was von dem ist denn für uns als Christen akzeptabel oder wo müssten wir bewusst auch gegenarbeiten, damit wir nicht zu stark davon geprägt werden? Wenn wir das immer wieder lesen, immer wieder hören, sehen und so weiter, dass wir da eine andere Prägung dem entgegensetzen können. Also, dann fangen wir einfach an und wir machen das hier mal so zu meiner Linken, die erste Gruppe, die zweite Gruppe, die dritte Gruppe, vierte Gruppe, fünfte Gruppe und so weiter. Bitte, wenn ihr nach vorne kommen wollt, hier steht euch frei, sonst könnt ihr auch vom Platz aus reden, wie ihr wollt. Und falls jetzt eine Gruppe dieselben Beobachtungen nochmal gemacht hat, dann müsst ihr die nicht nochmal wiederholen, das ist dann bloß Zeitaufwand, sondern dann nehmt nur noch das, was nicht mit dran war. Das heißt, vielleicht nicht mehr viel zu sagen, je nachdem. Oder ihr seid so kreativ, dass ihr doch wahnsinnig viele neue Punkte habt. Das geht auch. Ja. Also, gut. Bitte.
Also, wir haben eigentlich mehr so Sachen, was drinsteht und nicht, was rausgelassen wurde. Wir haben ein paar Zitate. Eins ist ein kleinerer Text. Ja, lies einfach mal vor. Der sagt eigentlich alles.
Ja, die Überschrift schon, Google belohnt Homosexuelle. Ja, der Text, 6,5 Milliarden Dollar Gewinn fuhr der Suchmaschinenkonzern Google im vergangenen Jahr ein. Von einem Teil davon können jetzt homosexuelle Mitarbeiter des Unternehmens in den USA zusätzlich profitieren. Google zahlt ihnen einen Aufschlag auf den Lohn, sofern sie in einer häuslichen Lebensgemeinschaft mit einem gleichgeschlechtlichen Partner wohnen. Durch den Extrabetrag will das kalifornische Unternehmen steuerliche Nachteile ausgleichen, die schwule und lesbische Paare im Vergleich zu verheirateten Paaren bei den Arbeitgeberleistungen zur Krankenversicherung haben. Ein US-amerikanisches Forschungsinstitut beziffert dieses Steuernachteil für Lesben- und Schwulenpaare auf durchschnittlich 1069 Dollar pro Jahr.
Ja, also benutzt Bing. Dann waren noch einige Sachen, die standen nicht alle direkt da drin, aber es sind auch teilweise so Sachen, was so ein Anstoß für uns war, wo uns andere Sachen noch eingefallen sind. Zum Beispiel war ein Bericht über künstliche Befruchtung. Ja, wofür künstliche Befruchtung ist oft dann so, in dem Zusammenhang, irgendwie kein Partner da oder so, aber man hätte ja trotzdem gerne Kinder, ne? Also so eine Familie funktioniert auch und ja, da muss halt künstliche Befruchtung herhalten. In dem Zusammenhang, das war ja jetzt vor, weiß nicht, 2-3 Monaten ziemlich aktuell, dieses Wort, man sagt, ich jetzt nicht hin, irgendwas pränatale Untersuchungen, dass Embryonen durch künstliche Befruchtung erzeugt werden und dann wird geguckt, ja, ist das Embryo gesund, hat sie passende Haarfarbe, wenn nicht, Tonne. Und naja, dass das ja eigentlich Mord ist, sehen die meisten wahrscheinlich so. Das war eins davon, ja, dann oft so das Familienbild allgemein, also so ja Karriere und Familie vereinbaren und dann hatten wir irgendwo noch einen Text, wo es dann darum ging, dass Frauen ja nicht ihre Individualität und ihre Karriere und ihre sexuellen Wünsche und so aufgeben sollen, dass jeder, was wir auch schon hatten, so jeder eigentlich individuell dabei bleiben soll und nicht wegen Kindern oder so zurückstecken sollte. Hast du das, den Text? So, ja.
Das ist eine Buchvorstellung und das ist für Mütter, plädiert für Gelassenheit und gesunden Egoismus moderner Frauen, die nicht gewillt sind, ihre sexuelle und berufliche Identität an der Wiege abzugeben.
Ja, was haben wir dann noch? Da war ein kleiner Artikel zu diesem ganzen Twilight-Zeugs. Ich will jetzt hier keinem zu nahe treten. Und da ist uns dann aufgefallen, ja, es ist oft so, ja, was zeichnet eine gute Beziehung, es war grundsätzlich nie von Ehe oder so die Rede, was zeichnet eine gute Beziehung oder Partnerschaft aus? Alle sind dagegen. Irgendwas ist falsch daran, aber man zieht es trotzdem durch und irgendwann klappt es dann doch. Ist irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen nicht sehr bibeltreu halt, ne? Ja, und dann, ja gut, allgemein dieser Egoismusgedanke kam immer, haben wir immer mal wieder, sind wir drauf gestoßen, dass gesagt wurde, ja, ich will mich doch nicht zurückstecken, ich will doch nicht irgendwie zurückstecken für einen Partner oder so. Und dann kommt man halt zu so Begriffen wie One-Night-Stands zum Beispiel. Ja, also man will halt nur das Positive an einer Partnerschaft, wieder nicht eher, sondern nur das Positive genießen. Und alles, was einem an den eigenen Leib geht, da will man dann nichts mehr von wissen. Und dann noch, dann sind uns noch S1-Zitat uns noch eingefallen, dieses typische offen für alles. Ich denke mal, das ist ja dieses immer mehr aufkommende Toleranz für alles und alles ist gut und ja, jeder seine eigene Welt. Und dann hat man noch ein Zitat drin, was auch diese Oberflächlichkeit zeigt. Im Leben zählen auch die inneren Werte, also auch Silikon. Also das stand auch in der Zeitschrift so. Nee.
Okay, danke. Das war's. Noch eine Kleinigkeit. Ja. Hier so ein Bild von Tom Cruise und Cameron Diaz. Tom Cruise war ja vor kurzem noch mit Angelina Jolie irgendwie zusammen wegen dem Film. Jetzt läuft ein anderer Film, jetzt hat er einen anderen. Und irgendwie jeder Film wird plötzlich Realität. Und das finde ich so krass irgendwie, gerade in der Hollywood-Szene. Also dass es sich so sehr in die Realität einwirkt, jeder Film, den sie dann drehen, mit jeder Frau oder so. Ne?
Dass dann wieder eine Freundschaft, Beziehung oder sowas draus wird.
Und genau, ja. Dass es dann auch übergeht. Ne?
Ja, okay, danke schön. Ja, so mit den inneren Werten hat mich dann interessiert, auch noch erst ein paar Wochen her, als ich in der Gemeinde war, ich sage auch nicht welcher, aber da war unter anderem ein Ehepaar zu mir, noch nicht lange verheiratet, haben dann gefragt, eben inwiefern Schönheitsoperationen, insbesondere interessierte sich, ob es denn für Christen auch in Ordnung sei, wenn die Frau eine Brustvergrößerung macht, eben mit Silikon und so, konservative Gemeinde, also jetzt keine irgendwie bibelkritisch, das durchaus, also diese Idee, ich designe meinen Körper so, wie ich ihn als Ideal mir vorstelle, ist auch in christlichen Kreisen durchaus diskutiert, so wie jetzt gesagt wird, dass auch im Fokus kommt. Und der Fokus ist ja nun ein seriöses Magazin, also nicht irgendwie was. Dafür merken wir, das ist, danke, das ist so ein Eindruck, den wir bekommen. Und bei allem müssen wir immer im Kopf behalten, das, was die Leute jetzt vorstellen, auch was wir hier nennen, generell die meisten meinen es gut. Da ist keiner, der sagt, ich will bewusst das Christentum zerstören, ich will den Leuten schaden. Die meisten Leute mit den Forderungen, die sie aufstellen, meinen es wirklich gut. Das Entscheidende für uns ist nur, stimmt es mit dem überein, was wir eigentlich als Christen als richtig empfinden oder eben nicht? Haben wir einen anderen Maßstab noch, an dem wir es messen können? Aber generell, wenn die Leute sagen, Freiheit hier und jeder soll machen, wie er will, das wird als positiv angesehen, weil es ja eine Freiheit gibt, weil es denjenigen nicht mehr einengt, du vollkommen dich entfalten kannst. Das, was im Moment gerade in ist, auch sehr stark in Deutschland im Boom ist, sind solche, wie nennt sich das, Seitensprungorganisationen. Da war neulich, ich glaube auch im Fokus, in der neuen Fokusnummer, gab es dann eine Analyse, welche sind die besten Seitensprung-Internetplattformen. Also wo du eingeben kannst, so und so alt, die und die Vorlieben, die und die Interessen. Und dann wird dir genau rausgesucht, wer nun, mit wem du da dich treffen kannst, mal für ein paar Tage, Stunden, Wochen oder sonst irgendetwas eine Affäre haben kannst. Und das wird durchaus als positiv angesehen. Übrigens auch mit Facebook habe ich gesehen, eine neue Applikation von Facebook in den USA, ich glaube in Deutschland gibt es das noch nicht, ist, dass du über Facebook dir einen Partner aussuchen kannst. Also das heißt, du gibst deine Daten ein und dann im ganzen Facebook-Universum von, was weiß ich hier, 50 Millionen oder noch mehr Teilnehmern, da, 500 glaube ich sind sogar schon 500 Millionen, da suchen die dann die aus, die am besten zu dir passen. Natürlich nur zu den Angaben, die drinstehen, das heißt zu dem, was du künstlich vorher eingegeben hast, also was du auswählst, ob das dann hinterher die glücklichen Ehen sind, möchte ich doch etwas bezweifeln. Aber das ist auch eine Möglichkeit, die jetzt neu, wo das Internet dazu beiträgt. Bitte die nächste Gruppe.
Ja, also einiges ist schon genannt worden. Wir haben uns jetzt auch so ein bisschen allgemein unterhalten, also jetzt nicht nur, was in den Zeitschriften stand, weil da war jetzt nicht so viel drin. Das schönste Bild, was wir hatten, das war Ursula von der Leyen im 50er-Jahres-Stil auf einem Pferd reitend. Das war so das Leitbild des Ganzen, das fanden wir doch recht interessant. Wo wir uns dann Gedanken dazu gemacht haben, so die Vorbildmütter, wie es im Moment so der Trend ist, so, ja, wir haben schon, ich weiß nicht, den ganzen Stall voll Kinder und wir sehen super aus, trotzdem. Und hatten da halt so Heidi Klum im Kopf, Angelina Jolie mit, ich weiß nicht, 3, 4, 5 adoptierten Kindern, wir wissen es jetzt nicht so genau. Und halt Ursula von der Leyen. Dann hatten wir auch diese karriereorientierten Eltern halt, auch da die Rollenverteilung so ein bisschen, dass das so ein bisschen verschoben wurde, dass halt auch die Väter jetzt viel in der Familien, in der Kindererziehung halt mit drin stecken und die Kinder dann auch relativ zügig wieder abgegeben werden, so halt das, was eben auch genannt wurde, schon, dass man das nicht wieder bei dem Kind dann lässt, dass man die Karriere aufgeben muss. Ja, was hatten wir denn noch? Ja, dann hatten wir uns ein bisschen über Scheidungen unterhalten, dass Scheidung eher in ist als out. Und dass es schon mehr oder weniger zum guten Ton gehört, weil man mindestens einmal geschieden ist. Und ja, auch das, das stand jetzt auch nicht in der Zeitung drin, das ist jetzt eher so berufstechnisch bei mir, dass ich halt schon merke, so wie häufig doch so Medikamente abgegeben werden, von mir leider, die Pille danach und so weiter, dass das vollkommen normal ist und dass das auch nicht nur einmal bei manchen vorkommt, sondern mehrmals und ja, dass die teilweise auch total irritiert sind, dass man dafür ein Rezept braucht. Und das ist ja halt so schon ziemlich krass, was man da so dann beobachten kann. Ja, das war's soweit.
Ja, gut, vielen Dank. Dann kommt gleich die nächste Gruppe. Ich nutze das nur zwischendurch, um da noch ein paar Sachen zu ergänzen, eben mit der Scheidung. Ich glaube, das ist tatsächlich so. Das wird als wenig problematisch angesehen, als eben ganz normal. Auch die Art der freien Sexualität, die wird ganz stark gefördert in den Medien. Überhaupt auch, das sagen wir Familie, dass Familie, wo Mann und Frau verheiratet sind und ihre Kinder haben, das ist heutzutage eher die Ausnahme. Wir merken das in christlichen Kreisen nicht so, weil wir sind eine ganz spezielle Szene in der christlichen Gemeinde. Wir sind nicht im Durchschnitt der Gesamtgesellschaft, im Moment zum Beispiel noch nicht, sondern dass da Ehepaare zusammenleben, eigene Kinder haben und das hoffentlich noch lebenslang, ist in der Gesamtgesellschaft eine riesengroße Ausnahme. So typische Beispiele, ihr müsst nur mal in irgendeine Schule gehen, in einem sozialen Brennpunkt müsst ihr nur nach Paderborn gehen, ihr werdet feststellen, ein ganz großer Teil der Kinder, die das sind, sind entweder Alleinerziehende, haben geschiedene Eltern oder sonst irgendwie, also das heißt, oder jetzt gerade auch vor 2 Wochen habe ich mit einer Frau gesprochen, die ist Kindergärtnerin in Blomberg, eine Christin dort. Und da hat sie ein kleines Kind gehabt, sehr verhaltensauffällig, weil die Mutter ist Alkoholikerin, hat das Kind weggegeben, ist eine Pflegefamilie gekommen, 1 Jahr lang. Das Kind hat sich richtig stabilisiert, große Fortschritte gemacht. Und jetzt hat die Mutter plötzlich den Eindruck, ach, ich liebe meinen Mann nicht mehr, ich habe einen Freund, geht weg. Und das Kind wieder fällt genauso zurück, genau die ganzen Sachen, die 1 Jahr, alles rückgängig gemacht, alles vorbei. Und jetzt weiß der neue Freund aber nicht, ob er überhaupt das Kind weiter behalten will, was in der Pflege ist. Also kommt das Kind jetzt vielleicht wieder wo ganz anders hin. Und das ist jetzt in der lippischen Provinz. Das ist ja nicht irgendwo hier Großstadt oder sonst irgendwas. Also das ist, was sie erlebt im Kindergarten, ganz häufig, sagt sie, ganz auffällig häufig. Oder letzten Sommer habt ihr vielleicht mitbekommen, da war mal ein kurzer Bericht von der französischen, ich glaube, Kultusministerin, die dann schon wenige Tage nach ihrer Geburt wieder im Amt war, wieder im Ministerium war, als typisches Vorbild eben der Musterfrau. Du hast ein Kind, schwanger sein ist gut, aber du lässt dich davon nicht beeinflussen, sondern möglichst früh und bald gibst du das Kind in staatliche Obhut ab. In Frankreich ist das noch viel stärker als in Deutschland, denn in Frankreich ist Vorschule, Kinderhort und so ganz, ganz verbreitet, viel mehr als noch in Deutschland, weshalb dann, nachdem du Schwangerschaftsurlaub gehabt hast, danach kommt das Kind in staatliche Betreuung. Das ist also wenig, dass es privat aufgezogen wird. Das ist ja auch ein Bild von Familie, nicht? Also das heißt, Familie ist mehr so eine Art Gemeinschaft von Genießen und Organisation der gegenseitigen Karriere. Kinder sind dabei, wenn überhaupt, nur so ein Teilbereich, der ganz stark und sehr früh dem Staat abgegeben wird. Bitte.
Ich habe mich einmal mit einer unterhalten, oder nur stand dabei, die meinte, man kann auch glücklich sein, ohne geschieden zu sein. War so ein Wahlspruch, so eine Art. Und Abtreibung, ich habe mal einen Artikel gelesen in der Zeit, in irgendeiner Zeitung. Und da ging es um das Abtreibungsrecht in Spanien, dass sie das irgendwie umändern wollen auf das Recht der Frau. Also nicht mehr von einem geduldeten Unrecht, sondern zu einem Recht der Frau. Und ab 16 Jahre ohne Information der Eltern. Also weiß ich, ob das durch ist, aber es war wohl so geplant. Ja, wir haben so ein paar mehr so Bilder untersucht. Zwei Kinder, regelmäßig Urlaub im Sommer am Strand und das dann auch noch gut ausgerüstet mit einem Surfbrett und so weiter und gute Klamotten. Mutter und Karriere, das wurde schon öfters gesagt. Aber wir haben so ein paar Bilder betrachtet, da sind oft erfolgreiche junge Frauen dargestellt, alleine, meistens dunkel gekleidet, knapper Rock, sehr elegant, aber eine recht verkrampfte Position und halt immer alleine und dabei dennoch sehr freizügig. Also verbinden irgendwie sehr viele Seiten, müssen sehr viel leisten. Bei den Männern ist in den Bildern aufgefallen, dass sehr viele so metrosexuell sind. Halbnackt, verschwitzt, extrem gestellter Oberkörper, dabei aber total schwutig gekleidet und nicht richtig ernst zu nehmen. Ne? So. Bei den Kindern war ADHS, das Syndrom, ein Thema. Bei den Familien wurde Geldnot und Angst vor Armut sehr, sehr stark debattiert in einer Ausgabe vom Fokus. Eine Frau kann alles werden, es gibt keine Grenzen und Kinder sind da kein Hindernis. Und da war ein Bild, das war sehr interessant, da war im Hintergrund zwei so Stahlfiguren von Marx und Engels, also ein richtig dunkles Metall. Und davor stand eine Frau auch dunkel gekleidet mit der gleichen Gesichtsposition, mit der gleichen Mimik. Ach, und irgendwas, ich weiß nicht, irgendwas mit Anti-Atom oder so. Aber das hatte so eine Aussage von unbrechbar, selbstbewusst, stark, unbeirrbar und absolute Führungsposition. Wo da eine Frau, vor der Männer Angst haben. Ganztagsbetreuung der Kinder, das, was der Sozialismus gezwungen hat, das schafft der Kapitalismus ganz frei heraus. Und Ehe ist ein gleichberechtigtes Team, wo man die Aufgaben hin und her schiebt.
Ja, hier auch kurze Ergänzung. Was die Rolle der Frau angeht, gibt es auch objektive Daten, die zeigen, dass junge Frauen sich sehr stark verändern im Vergleich zu der Generation vorher, was auch politisch gewollt ist. Also es ist kein Zufall, sondern politisch gewollt. Das ist dieser Gesamtzusammenhang von Gender Mainstreaming. Ein Ergebnis, jetzt im Herbst herausgekommen, Frauen zwischenzeitlich üben genauso häufig Gewalt in der Ehe wie Männer. Das war früher nicht so. Früher haben Männer, war mehr eine Domäne der Männer, Gewalt in der Ehe, zwischenzeitlich tun die Frauen das auch. Das hat sich verändert. Also da Frauen sind selbstbewusster geworden, auch in dieser Hinsicht, Veränderung. Also das ist messbar. Das ist messbar von Anzeigen, die kommen, von Gesprächen sozial. Nur viele Männer schämen sich und gehen deshalb nicht so schnell zur Polizei wie Frauen, weil für Frauen ist das keine Schamsache, wenn sie von ihrem Mann verprügelt werden. Aber wenn der Mann von der Frau verprügelt wird, der schämt sich häufig und geht nicht zur Polizei. Also es gibt eine größere Dunkelziffer da in diesem Hintergrund. Generell ist auch so, dass Frauen sind die Zukunft. Also wer heute Karriere machen will, sollte Frau sein. Wirklich, man sieht das schon eindeutig, könnt ihr sehen, generell, es gibt mehr Abiturientinnen als Abiturienten. Es gibt in fast jedem Studiengang mehr Frauen, die absolvieren, als Männer. Zwischenzeitlich, zum Beispiel im Bereich der Theologie ist ja interessant, man hat lange Zeit gefragt, dürfen Frauen auch im Pfarramt? Die Frage hat sich zwischenzeitlich fast verändert, dürfen Männer auch ins Pfarramt? Also noch nicht ganz so weit, aber ausfällig viele, also mehr, es sind mehr Frauen, die ins Pfarramt gehen, als Männer in der Gegenwart. Also ist auch da eine Veränderung, eine Verweiblichung der Gesellschaft, die neutral beobachtbar ist. Das Einzige, wo noch mehr Männer als Frauen sind, ist im Top-Management. Das hängt aber mehr damit zusammen, dafür musst du ein gewisses Alter haben, du musst dich eben lange durchgedient haben und das ist nur noch eine Frage der Zeit. Dann werden genau im Top-Management genauso viele Frauen wie Männer oder sogar mehr sein. Im mittleren Management sind sogar heute in vielen Firmen schon mehr Frauen als Männer. Das heißt, auch das Bild der Frau hat sich ganz stark dadurch verändert. Also da gibt es auch eine Akzentverschiebung, könnte man sagen. Ja, gut, dann die nächste Gruppe.
Ja, Ja, dazu haben wir auch noch letztens was geguckt, mit den, dass auch Top-Kräfte irgendwie typisch weibliche Eigenschaften brauchen, wie emotionale Intelligenz, soziale Intelligenz, dass das gefördert wird. Also eigentlich typisch weibliche Sachen haben wir letztens noch geguckt. Und fand ich ganz lustig.
Ja, genau, siehst du, da fehlt mir noch was ein, wo ich auch noch zu den anderen sagen, wo die um die Schauspielern gesagt haben. Fällt euch vielleicht auch auf, die typischen männlichen Schauspieler, die so muskelbepackt sind, wie Arnold Schwarzenegger oder Bruce Willis oder so, die sind heute out. Das sind die Opis, nicht? Also die heutigen Schauspieler, die auch so eine Modellfigur haben als Männer, sind mehr die etwas androgynen Typen und Frauen dominieren viel stärker. Früher waren die Frauen mehr so eine Dekoration, wie meinetwegen 007, nicht? Die Frauen sind dann nur zur Dekoration dabei, die Männer sind das, die machen. Das ist heute gar nicht mehr so stark. Also als wir im letzten Frühjahr, da hatte meine Tochter Geburtstag, eine von den Töchtern, und dann hatten wir zusammen einen Film angeschaut, ausgeliehen dabei, da ging es um Mrs. Undercover 2. Das ist ja mit der Bullock, Sandra Bullock ist das dort. Und da muss ich sagen, da habe ich gedacht, oh, das ist hier richtig krass. Also die Männer sind alle Luschen in dem Film. Wenn ihr mal schaut. Die Männer, die sind alle ein bisschen blöd. Da gibt es so ein paar Agenten, aber die kriegen nichts voneinander. Es gibt dann so ein paar Muskeltypen, die sind aber gehirnamputiert. Und die einzigen, die in dem ganzen Film was bringen, sind zwei Frauen. Die reißen alles raus und die Männer sind die Blöden da. Und das ist natürlich übertrieben. Das ist übertrieben, aber von der Tendenz her ist das schon so ein bisschen, der Mann ist nicht mehr so die Heldenrolle, ist nicht mehr der, der alles in der Hand hat. Der Mann ist mehr der androgyne Typ, der so ein bisschen mannweiblich ist. Der soll zwar schön aussehen, der soll auch schön smart sein, aber nicht so dominant sein. Und Frauen haben deutlich stärkere Rolle. Das stand auch in einem Artikel, eben die neuen Männer in Hollywood. Und da sind die neuen Helden, sind eben nicht mehr so diese starken, also diese sehr männlich ausgerichtet, sondern so mehr so Mischtypen. Das war jetzt nur noch eine kleine Ergänzung.
Kann man auch an der Figur James Bond erkennen, die Entwicklung, also wie der sich verändert hat, der Neue, der ist ja auch irgendwie gefühlvoll und so. ja, wir hatten uns Bruni und Sarkozy angeguckt, die haben halt so eine moderne Ehe, wo halt Treue nicht mehr nötig ist und so, und da ist das Besondere, dass sie nicht hinter ihm steht, sondern dass die genau neben, also gleichwertig nebeneinander stehen und dass sie sich auch selbstständig inszeniert und dass die beide von sich im Vorteil haben wollen, dachten wir jetzt draus. Und die werden auch als Powerpaar bezeichnet, ja. Und Westerwelle und sein Partner, von denen keiner seinen Namen kennt irgendwie. Genau, den haben wir uns angeguckt, die beiden. Da ist halt die Homosexualität klar, keine Unzucht, Toleranz ist da wichtig. Und ja, die stehen aber auch dazu und die präsentieren sich auch so. Und die treten auch gemeinsam auf, das fand ich ganz interessant, dass sie dadurch, dass sie halt zeigen, wie tolerant sie sind und ihre Ehe da zeigen, diese, dass sie damit auch sich beliebt machen wollen halt und dass es auch eigentlich wohl ankommt. Und ja, die CDU an sich hatten wir noch, also da sind ja viele, wie jetzt Gutenberg und Stoiber und von der Leyen war schon, dass sie sich gerade mit ihrer Familie auch zeigen und zeigen, wie familiär die sind, wie, ja, keine Ahnung, also diese neue Konservativität, dass die sie nach außen auch präsentieren, also was heißt neu, das haben die ja schon gemacht, aber dass dass sie dadurch auch so eine Prinzipientreue verkörpern. Also stand da auch, die beiden, die verkörpern die neue Prinzipientreue. Also, dass die Familie etwas ist, womit man dann quasi sich nach außen darstellen kann, und was positiv ist. Ja, was auch nicht negativ ist, was ja auch in Beziehung zum Christentum steht. Aber was sie ja dann zu ihrem eigenen Vorteil auch irgendwie dann so machen. Also, es ist keine Selbstverständlichkeit dann, ne? Ja, und dann haben wir uns ein paar Bilder angeguckt, wie Männer dargestellt werden, wie Frauen dargestellt werden. Männer halt idealisiert, so ganz starke Körperhaltung, also nicht eher diese verweichlichte Sache, was wir hatten, sondern eher so die Kämpfertypen hatten, so ein bisschen. Hätten auch einen Helm auf dem Kopf haben können und dann im Krieg so stehen können. So solche Typen, die halt wirklich was darstellen, voll gekleidet und so weiter. In der Modewelt, genau, das war halt eher so Werbung. Genau. Und bei den Frauen waren es halt eher dann die körperlichen Reize, die gezeigt werden, wo dann diese Sachen auch zweckentfremdet werden, nur zum Verkauf natürlich und zur Wirtschaftlichkeit und ja, zur neuen Freiheit. Ja, soll Begehren erzeugen, aber das wissen wir ja, ne? Wie Männer dargestellt werden, wie Frauen dargestellt werden. Und ein Zitat war noch, ab 40 braucht man, also für eine Frauenzeitschrift, ab 40 braucht man keine Männer mehr, Und in Klammern, ab 40 braucht man keine passiven, unintelligenten, langweiligen, verbohrten Männer mehr. Also die Frauen, die dann auch ihre erhöhten Ansprüche darstellen. Wenn ich überhaupt erst einen Mann haben will, dann soll er so, so, so und so und so sein. Mit irgendwas Niedrigem lasse ich mich doch nicht, gebe ich mich doch nicht ab, bin ich doch nicht zufrieden. Ne? Also die Männer müssen dann schon mir entsprechen und der soll dann mir halt dienen. Das haben wir da so ein bisschen rausgelesen. Brigitte, genau. Und Kami hat eine Ergänzung.
Ja, ich habe das vorher ignoriert, aber mir ist es dann aufgefallen. Also zu diesen androgenen Typen, die, wo alle Männer irgendwie Frauen sind, doch nicht Frauen, sondern Männer, aber doch irgendwie doch nicht, die so in der Gesellschaft so bevorzugt werden, glaube ich, gibt es noch den Gegentrend, dass das voll extrem, ein extremen Männerbild existiert. Da haben wir hier mit der Überschrift Dem Blei kann folgen, wo so Gangster-Rapper gezeigt werden. Also zu diesem Manntyp, dass es noch einen Gegentyp gibt, der das Extreme dann in der anderen Seite halt präsentiert. Ich glaube, das hängt auch mit dem Milieu und so zusammen. Aber
Danke, machen wir gleich weiter. Hat die nächste Gruppe was zu ergänzen hier? Stimmt.
Das wiederholt sich im Grunde alles. Vielleicht eine Sache.
Ja gut, immer wieder die gleichen Bilder. Ideale Familie, Vater, Mutter, ein Kind, vielleicht zwei. Wir sind übrigens 13 Kinder bei uns in der Familie. Dann war da eins auch mit der künstlichen Befruchtung, aber da war ein Artikel, da war eine alte Oma mit 72 und die hatte dann sich künstlich befruchten lassen und da ging es halt dann auch darum, dass das Kind wunderschön war. Wieder die Schönheit, Unabhängigkeit. Dann gab es noch einen weiteren Artikel, wo es irgendwie Titel hieß da Zickenkrieg mit Christina Schröder und Alice Schwarzer. Die müssten sie beide kennen. Und da hat eben die Christina Schröder ist dafür eingetreten, Gleichberechtigung, aber nicht Gleichartigkeit, während die Alice Schwarzer, meine ich, so kam das da irgendwie hervor. Es gibt keine Unterschiede zwischen Mann und Frau, irgendwie. Mal grob zusammengefasst.
Ja, danke schön. Und dafür habe ich jetzt noch eine Gruppe, ist das richtig?
Zwei.
Oh.
Ja, also uns ist halt erstmal aufgefallen, die Unabhängigkeit von Kindern wurde auch ganz doll geworben. Keine Ahnung, die LBS wirbt irgendwie mit 28 ins eigene Heim. Wir sind keine Kinder mehr, wir sind auch im eigenen Heim. Egal, aber das ist halt, ne, du schließt Versicherungen ab für deine Kinder und sicherst deine Zukunft ab so dermaßen und am Ende passiert irgendwas Vorhergesehenes und dann sitzt du sowieso da. Ja, und einmal eine Aussage, die Frau von heute, ne, stark, smart und sexy und wer nach oben will, muss lernen zu lieben, dass er gehasst wird.
Also dieses mit den Kindern, das ist, glaube ich, auch eine Sache, die häufig auftritt. Die Erwartungshaltung an Kinder ist immens hoch. Also das heißt, Eltern, die heute ihre Eheratgeber, Erziehungsratgeber lesen, ist ein immens hoher Anspruch an die Kinder. Du müsstest möglichst schon mit 2 anfangen, mit Musikerziehung und Computerkurs und Chinesisch lernen, bevor sie in den Kindergarten kommen. Das gibt es tatsächlich auch in Amerika. Dass du dann wird ein Hausmädchen angestellt, kommt aus China, bringt dann den Kindern schon Mandarin bei, damit die möglichst, wenn sie älter sind, dann auch in China studieren können und wirtschaftliche Verbindungen haben. Also das heißt, die Erwartungshaltung ist auch immens hoch, was gleichzeitig dazu führt, dass eben viele generell mit Kindern nicht zu tun haben wollen, weil es ist so ein Anspruch, so viel. Also nicht nur, dass du sagst, die stören, sondern es ist so ein riesiger Anspruch. Da denkst du, das schaffe ich ja gar nicht, wenn ich da nur ansatzweise mit zufrieden sein will. Daten in Deutschland momentan sind 60% der Akademikerinnen. Das heißt, der Frauen, die studiert haben, haben gar keine Kinder. Und der restliche Teil hat 1, maximal 2. Also das ist, und zwar, das kommt einerseits daher, generell Kinder werden als Problem angesehen, aber schwanger zu sein, muss man mal empfunden haben, muss man mal durchlaufen haben, das ist okay. Dann ist aber der Anspruch an das Kind und an dem, was ich für das Kind leisten muss,
immens hoch. Dadurch ist natürlich auch gar nicht die Leistungsfähigkeit. Du kannst das gar nicht für viele mehr Kinder machen, weil du musst all deine Energie, all deine Kraft, all dein Geld in ein Kind oder in zwei hinein investieren, damit da möglichst das optimale Modell herauskommt, was häufig frustrierend ist für die Eltern und frustrierend ist natürlich auch für das Kind, weil das jetzt merkt, unter welchem Druck es da steht. Das ist da und dort zu beobachten als Modell für besonders die gebildete Familie. Jetzt haben wir ja noch eine Gruppe, die uns vielleicht noch was sagt.
Ist ja schon alles gesagt, bis auf einen Punkt, und das ist die Evolutionstheorie. Da haben wir was gefunden, das heißt, ich habe hier nochmal rumgeblättert, ich hatte die Zeitschrift vorher nicht in der Hand, das ist Schöpfung ohne Schöpfer, das ist der Stephen Hawking, ne, der im Rollstuhl sitzt und halt behauptet, die Welt wäre ohne Gott geschaffen worden. Konnten wir natürlich nicht lesen, aber ich denke mal, ist antigöttlich geschrieben. Dann, was ich sehr interessant war, die Welt, die TV-Welt ist ein Napf, in den jeder seine Abfälle spuckt, und so empfinde ich das auch. Fand ich gut. Das war ein richtig kritischer Bericht über, habe ich jetzt auch noch ein Stück gelesen, über die, den Fernseher oder was da gebracht wird. Lese ich euch ganz gerne einen kleinen Teil vor. Das Fernsehen hat von seiner ursprünglichen Aufgabe Abstand genommen, wie sie der Soziologe Pierre Bourdieu formulierte. Die Adressaten so auszubilden, dass ihre Kompetenz steigt. Man versucht nicht mehr dem Geschmack des Publikums ein vielfältiges Angebot zu bieten, sondern bedient nur noch den Geschmack eines bestimmten Publikumssegments. Es schlachtet mit Psychoshows extremer Art, die auf gnadenlosen Formen von Voyeurismus, Exhibitionismus, von Sadismus, Masochismus basieren, den Geschmack dieses Publikumssegments aus, um die großmöglichste Zuschauerzahl zu erreichen. Das Fernsehen ist zu einem Medium der Unterforderung, Erniedrigung geworden, das sowohl sich als auch sein Publikum unterfordert und erniedrigt. Eine Form medialer Barbarei und parasitärer Ausbeutung der Zuschauer. Und so finde ich das auch. Dank unserer, zum Beispiel Daniela Katzenberger, ich muss hier keine Fotos zeigen, so Frauen werden dann auch dementsprechend erniedrigt dargestellt oder sie erniedrigen sich selber, indem sie sich halbnackt präsentieren oder sexistische Kleidung anhaben. Das ist auf jeden Fall auch ein großer Trend, dass unsere Kinder sich Tag für Tag solche Bilder angucken müssen, unsere Jugendlichen auch. Und auch wir als Christen bleiben da nicht verschont und müssen darauf achten, wo unsere Grenzen da liegen. Dazu dann auch, Frauen sind Sexobjekte. Auch ein Bericht darüber. Ich meine, das sind alles die Folgen. Dann, das andere wurde schon alles gesagt, hab mir noch überlegt, dass mit diesem Partnerschaft und Beziehung, man sagt ja oft festhalten und weitersuchen, ne? Also das, was man hat, schon mal so warm halten, aber eventuell noch mal weitersuchen. Und Tiere sind oft wichtiger, jetzt im Fall von Kindern, als Kinder, ne? So beobachte ich auch, die meisten gehen mit ihren Hunden Gassi, auch bei uns vor der Haustür, anstatt mit ihren Kindern rauszugehen. Und das ist auch so etwas, was wir jetzt außerhalb dieser Zeitschriften gefunden haben.
Danke. Also den Artikel über die Medien muss ich mir auch mal durchlesen. Da muss ich gleich zu dir kommen, mal sehen, wo da drin steht. Kein Problem. Kein Problem, ist Bibelschulzeit, Bibliothek, das geht schon. Dann werden die Schüler auf die wichtigen Artikel aufmerksam. So, ne? Ja. Aber schaue ich mir nachher auch mal an, habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt. Also das sollte jetzt so ein Überblick sein. Also ich hoffe, es ist klar. Es sollte nicht dazu sein, dass wir uns jetzt empören und sagen, ach, wie böse ist die Welt. Gar nicht, sondern ich wollte dadurch analysieren, was für Einflüssen sind wir ausgesetzt. Das heißt, was nehmen wir denn so medial auf? Und ich habe bewusst mal so etwas, schon mehrfach betont, Seriöses genommen. Es gibt ja viel extremere Prägungen, die wir ausgesetzt sind, unter anderem durch Fernsehen. Hier ist das ja eher so noch gefiltert. Aber da merken wir auch in diesem Gefilterten, das sind sehr deutliche Signale. Wie ist die Rolle der Frau? Wie ist die Rolle des Mannes? Wie ist die Familie? Welche Steuer haben die Kinder? Und das, was wir in der ersten Phase brauchen, ist, dass wir realisieren, wir sind dadurch geprägt. Wir sind nicht im neutralen Raum. Auch unsere Wahrnehmung von Mann und Frau sind geprägt durch diese Medien, denen wir ausgesetzt sind. Denn das ist ja nicht nur meine Zeitschrift, die wir lesen. Das ist das Radio, was wir lesen, die Zeitung. Das ist die Schule, die ganz stark dahin prägend wird. Das ist die universitäre Ausbildung. Auch wer heute irgendwie im Bereich von Pädagogik, Sozialpädagogik, Religionspädagogik oder sonst was studiert, hat ganz stark diese Bilder von Menschsein, Familie sein vor Augen. Denn die werden vermittelt. Und die werden, und da wird dann dran gearbeitet. Und das ist nicht alles schlecht. Nur, dass es geht aus von einem Menschenbild, von einem Weltbild, auch von einem Bild von Familie, Ehe, Beziehung, Sexualität, was nicht das Biblische ist. Und manche dieser Punkte, die können uns anregen zum weiteren Nachdenken, weil wir sagen, es ist was dran, das ist gar nicht so falsch. Aber manche, merken wir, die sind ganz deutlich im Gegensatz zu biblischen Aussagen, die wir ja kennen, aber von denen wir uns immer wieder prägen müssen, um dann auch innerlich zu sagen, ja, ich halte daran fest, ich glaube, das stimmt wirklich, auch wenn ich von außen ganz stark in andere Richtung geprägt werde und das wirkt ja häufig emotional. Das heißt, wir entscheiden ja nicht nur immer, weil wir jetzt genau analysiert haben, genau alle Pro und Contra auseinander uns gesetzt haben, sondern wir entscheiden häufig im Alltag emotional. Wir haben eine Sympathie für eine gewisse Verhaltensweise, für eine Person, aber das wird geprägt durch den Medieneinfluss. Und das müssen wir etwas entgegensetzen. Entgegensetzen, indem wir uns bewusst motivieren, indem wir bewusst sagen, wenn so ein Gefühl und Gedanke kommt, nein, das ist nicht richtig, weil ich weiß doch, das sollte eigentlich anders laufen. Dafür müssen wir natürlich immer wieder wissen und das uns auch zusprechen. Was sagt uns die Bibel als Alternative? Ich mache jetzt ja nicht einen Kurs über wie führen wir Ehe und Sexualität, das wäre ja viel zu ausführlich, aber ich will nur kurz wiederholen, was ich glaube, was in der Bibel deutlich als Alternative dazu steht. Und zwar ist dort ein Mann und eine Frau, die leben zusammen in einer Ehe, das möglichst lebenlang. Sie lieben sich, sie haben da Herausforderungen zu bewältigen. Sie müssen sich immer wieder neu aneinander gewöhnen. Sie müssen auch miteinander sich einigen über Dinge. Die haben Kinder, ihre eigenen. Die ziehen sie groß in Liebe und die werden häufig dann auch hoffentlich eine anständige Perspektive. Und die Sexualität spielt einzig und allein eine Rolle in dieser Ehe, in dieser Beziehung. Wenn man von diesem Idealbild abweicht, das ist das Idealbild, was Gott vorstellt, dann gibt es Probleme. Und in der Welt, in der wir leben, auch in der viele Beziehungen da sind, sind Probleme massenhaft da. Und an denen wollen Menschen ja auch arbeiten, müssen sie häufig auch arbeiten. Meistens kommen diese Probleme, weil man von diesem Idealbild der Bibel abgewichen ist. Und das könnten wir jetzt durchgehen von der Schöpfungsgeschichte, wo das deutlich gemacht wird, Adam, Eva, ewige Treue beieinander sein. Wir könnten Sprüche 31 lesen, das Bild der tüchtigen Hausfrau, auch gleichzeitig, wie steht sie zu Kinder, zur Familie. Wir könnten im Epheserbrief lesen über die Auffassung der Haustafel, christlichen Haustafel. Wir können darüber lesen, wie soll der Mann seine Familie lieben, die Kinder lieben, die Frau nicht verärgern und solche Sachen. Das sind ja ganz konkrete Hinweise, die in der Bibel da sind. Neben den allgemeinen Dingen, wie wir miteinander umgehen, werden da ganz spezifische Sachen gesagt, wie sollen wir als Mann und Frau miteinander umgehen. Und wenn wir davon abweichen, man kann das tun. Und häufig wirkt das als große Befreiung. Plötzlich kannst du tun, was eigentlich in mir selbst drin steckt. Und hier glaube ich, auch bei dem, was dargestellt worden ist, ist das wieder der Ausgangspunkt, den ich auch ganz zuerst gesagt habe. Unsere Zeit will uns dazu bringen, das, was du willst und was du momentan empfindest, das ist die absolute Wahrheit. Und wenn du momentan empfindest, da ist jemand, mit dem du besser auskommst, dann geh doch zu dem. Wenn du momentan den Eindruck hast, du brauchst keine Kinder, dann hab doch keine Kinder. Wenn du denkst, du sollst welche haben, dann hab welche. Also das heißt, mein momentanes Empfinden, meine momentane Sehnsucht, Emotion, die ist entscheidend und die ist unhinterfragbar. Und da gilt es auch hier im Bereich der Ehe und Familie für uns als Christ, nein, wir glauben, dass es eine Instanz über uns gibt, nämlich Gott, der uns sagen darf, was richtig und was falsch ist und dessen Maßstäbe keine Einengung sind, sondern dessen Maßstäbe erst eine Freiheit eröffnen, in der Partnerschaft, Sexualität ausgelebt werden kann, ohne dass sie nur verletzt und kaputt macht oder entleert, losgelöst ist von Beziehung. Und das ist, glaube ich, die Alternative, die wir haben. Und jetzt könnten wir jeden der einzelnen Punkte durchgehen, was die Definition angeht. Was macht eigentlich Frau aus? Was macht Mann aus? Was machen Kinder aus? Was macht Ehe aus? Was macht Sexualität aus? Das könnten wir jetzt durchgehen und könnten im Einzelnen sehen, wenn wir davon abweichen, wo kommen dann Schäden? Und diese Schäden sind da und die werdet ihr massenhaft bei Menschen finden, die sich nicht danach richten, dass es jetzt auch Probleme geben kann in christlichen Ehen. Das ist ja vollkommen klar. Häufig hat das auch damit zu tun, wenn wir von dem abweichen, was eigentlich von Gott gewollt ist, dass es dann auch in christlichen Ehen Probleme gibt. Nur die Antwort, und das müssen wir uns deutlich machen, die Antwort kann nicht darin bestehen, dass ich spontan meinen Emotionen, meinen momentanen Gefühlen oder nachgehe und sage, das ist absolut, das ist unhinterfragbar. Immer wieder wird man in Partnerschaft auch gegen die momentanen Emotionen und Gefühle handeln müssen. Und das ist gar nicht schlimm und das ist auch gar nicht falsch, denn wer sagt, dass unsere momentanen Gefühle und Emotionen immer die letzte Wahrheit sind? Versucht mal danach Schule zu betreiben. Sagt in der Schule, du musst das nur, wenn du wirklich Lust auf die Hausaufgaben hast. Ja, ich bin gespannt, wer dann überhaupt noch welche macht. Und nur, wenn du Lust hast, musst du zur Schule gehen. Ich habe den Eindruck ja selbst, manche von uns als Erwachsene, wenn man jetzt beim Arbeitsplatz sagen würde, nur noch, wenn du Lust hast, wenn du jetzt danach fühlst, wirklich, du willst dringend zur Arbeit, dann geh, sonst nicht. Ich vermute, ein großer Teil der Arbeitsplätze würden leer stehen bleiben. Weil wir wissen in dem Bereich, das ist nicht so. Es geht nicht nur nach dem momentanen Gefühl der Emotionen, sondern manchen Sachen, wir wissen einfach, es ist richtig. Und obwohl ich es gar nicht innerlich will, obwohl ich gar nicht danach fühle, mache ich es trotzdem, weil ich weiß, es ist richtig. Und es tut mir letztendlich auch gut, weil unser Gefühl trügt uns eben manchmal. Unser Gefühl ist nicht das echte, unhinterfragbare, wahre, absolute, sondern unser Gefühl ist nur so eine Stimmungsinstanz, aber nach der sollten wir uns nicht ausrichten, in keinem Bereich, auch nicht im Bereich von Ehe, Familie und so weiter. Wie wir uns nun Partner aussuchen und was dabei wichtig ist, das würde ich auch gerne machen, das mache ich aber wahrscheinlich besser mal in der Jugendgruppe, wenn ihr nicht sowieso euch schon mal Gedanken darüber gemacht habt, dann ist das eine unheimlich wichtige Frage, denn ich glaube auch, vieles kann man vorbeugen, indem man mit der richtigen Perspektive in die Ehe hinein startet. Das, was heute ganz stark favorisiert wird, ist, Liebe sei so eine Art romantische Hollywood-Beziehung. Und das ist Ehe in den meisten Fällen nicht, weshalb viele Leute auch enttäuscht sind, wenn sie in der Ehe sind. Die haben den Eindruck, das Prickeln im Bauch, diese Fremdheit, dieses alles neu kennenlernen, das sei der Inhalt, so müsste es sein, das sei Liebe. Das ist aber nicht Liebe. Vieles, was man am Anfang als spannend empfindet in der Liebe, das hat eher damit zu tun, dass es neu und unbekannt ist. Nicht, dass das wirklich echte Liebe im biblischen oder im wahren Sinne des Wortes ist. Das ist ja auch klar. Wenn du jemanden kennenlernst und du kennst den gar nicht und du schaust den einmal an und siehst, ach, wie toll sieht der andere aus, weil du ihn ja nicht kennst. Wenn du ihn jeden Tag siehst, irgendwann verschwindet das, diese Faszination. Das ist ja genauso, kennst du vom Urlaub. Wenn du im Urlaub irgendwie bist in einer tollen Landschaft, denkst du, oh, wenn ich hier wohnen würde, ich würde jeden Tag bloß im Fenster schauen und alles ansehen. Frag mal die Leute, wie häufig die das tun. Meine Schwiegereltern wohnen direkt am Meer, Atlantikküste. Dann haben wir meinen Schwiegervater gefragt, wie oft er baden gegangen ist. In den letzten 2 Jahren gar nicht. Obwohl er nur 500 Meter vom Meer entfernt wohnt. Also 500 Meter, nicht Kilometer, 500 Meter direkt da. Weil wenn du es gewohnt bist, das machst du nicht, das ist so selbstverständlich. Und genauso ist in der Ehe auch, du gewöhnst dich aneinander, das kann ja auch schlecht sein. Und selbst die tollen, super Eigenschaften, was du toll gefunden hast, mit der Zeit ist das nicht mehr so, dieses toll. Das liegt aber nicht daran, dass du den nicht mehr liebst, sondern es liegt daran, du hast dich daran gewöhnt. Oder wenn einer dir das erste Mal auf seiner Klampfe sein Liebeslied vorspielt und sagt, ah, ich habe für dich gedichtet und so, findest du ganz toll und bist als Frau hin und weg und denkst, ah, toll und super, was hat er gemacht. Wenn dir nach 10 Jahren Ehe jede Woche das vorgesungen hat, das Lied, ne, denkst du, hey, sei doch endlich ruhig, das kenne ich schon, langweilig. Und ja. Oder wenn du deiner Geliebten das erste Mal deine Briefmarkensammlung gezeigt hast, nein, gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Aber stellen wir uns mal vor, dann fasziniert, oh, wie toll, aber wenn du das 10. Mal gemacht hast, es bringt es irgendwie nicht mehr so. Und das ist eben, du gewöhnst dich daran und das ist ein Effekt, der ist ganz normal, der geht gar nicht anders. Wir müssen immer dann den Blick richtig dafür schärfen, dass wir uns nicht zu sehr gewöhnen, sondern dass wir immer noch das Besondere sehen, was Gott in den Partner hineingelegt hat. Aber es wird nie genau dieselbe Form sein, wie da, wo du etwas das erste Mal gesehen und getan und gemacht und kennengelernt hast. Deshalb vieles, was bei Freundschaft am Anfang ist, das hat mit diesem Neuen zu tun, diesem Unbekannten, diesem Faszinierenden. Aber das kann in der Ehe gar nicht so fortgesetzt werden. Das setzt das Paar unter unheimlichen Druck und muss früher oder später zu Enttäuschung und Frustration führen. Das heißt, hier schon so eine falsche Perspektive, wenn man die mit der in die Ehe hineinstartet, muss es schiefgehen. Und hier halte ich es für ganz wichtig, dass man sich, ehe man schon heiratet, über solche Sachen und ähnliche Sachen im Klaren wird. Also welche Rolle spielen Eigenschaften, Partnerschaft, Verhalten und so etwas? War das jetzt ein Signal mit dem Licht? Ach so, das war doch ein Signal, habe ich doch gedacht. Also, ich hoffe, es ist jetzt klar, nicht die böse Welt, sondern die Welt, wie sie ist. Die Welt, die es vielfach gut meint, aber die trotzdem nicht dem biblischen Anspruch entspricht. Wenn wir uns an der orientieren, und das tun wir automatisch, wenn wir nichts tun, orientieren wir uns an unserer Umwelt, ganz klar. Und wenn wir das machen, dann werden wir genauso wie unsere Umwelt scheitern, werden Ehen kaputt gehen, werden Familien kaputt gehen, werden Kinder kaputt gehen. Wir müssen dem bewusst etwas entgegensetzen. Und das müssen wir uns immer wieder selbst überzeugen. Wir müssen logische Gründe dafür sammeln. Wir müssen uns ermutigen, untereinander treu zu bleiben. Wir brauchen auch eine gewisse Offenheit, miteinander zu sprechen, wenn es Schwierigkeiten gibt, dass wir uns helfen können. So, wir machen Kaffeepause, nach der Kaffeepause noch eine kleinere letzte Einheit. Da könnt ihr euch jetzt gerne auch an mich wenden, wenn ihr noch Wünsche habt, sonst werde ich ein paar Sachen noch sagen. Aber wenn ihr sagt, das würde ich doch gerne noch mal etwas näher besprechen, dann macht das. Ich habe hier auch noch ein paar Bücher mitgebracht, die meisten kennt ihr ja schon, von mir jetzt Bücher. Falls ihr die noch nicht kennt und da was drin lesen wollt, könnt ihr die gerne mitnehmen. Ihr solltet mir etwas dafür dalassen. Hier sind auch noch ein paar Bücher über Trends. Also ich meine, da lassen keine ausgekauten Kaugummis oder so, sondern für kleinere Bücher wie die wäre es ganz nett, wenn ihr mir da... Ja, so ähnlich ist das mein Büro aus. War das ein Bild aus meinem Büro? Also hier zum Beispiel ein neu herausgekommenes Buch im letzten Herbst über alternative jetzt in diesem Jahr, alternative Heilmethoden. Da habe ich so 25 verschiedene alternative Heilmethoden kurz besprochen und kurz bewertet. Oder hier eines über Weihnachtsbräuche und was sie bedeuten, dass ihr eine kleinere Fassung, ich habe hier mal ein ausführlicheres geschrieben, das war so ein grünes. Oder hier über Gender Mainstreaming, die Frage, wie die Geschlechter definiert werden, wie das in der Gesellschaft gemacht wird, was da vom Prinzip dahinter steht. Oder auch hier der zweite Band über moderne Medizin und Ethik, über Abtreibung, Suizid, Organtransplantation, Homosexualität. Falls ihr über solche Themen arbeitet, ich lehne hier vorne gerade meinen Koffer mit den Büchern hin, schaut euch das an. Ihr könnt das mitnehmen, diese dicken hier für 8, die kleinen für 4 Euro. Und dann machen wir kleine Kaffeepause für Gespräche, Kaffee trinken, Kekse essen. Und dann treffen wir uns gleich hier wieder für eine letzte Runde. Gut.